Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Koronieren, koronisieren, koronifizieren.
Noch nicht gehört? Die Deutschen sind gut im Schöpfen neuer Wörter. Von Corona inspiriert sind es mittlerweile 1200 neue Wörter, die während der Pandemie entstanden sind. Corona-müde, Kuschelkontakt, Nacktnase oder Corona-Frisur. Weitere, gern heitere Neologismen sind erwünscht. Sie machen das Leben manchmal leichter. Manchmal deuten sie aber auch auf tiefer liegende gesellschaftliche Probleme. Eine neue linguistische Arbeitsstelle an der Uni Magdeburg untersucht die aktuellen Diskurse. Wir wollen mehr darüber wissen. Außerdem folgen wir dem Deutschunterricht an einem Rostocker Gymnasium. Dort soll die Analyse von Balladen gegen Rassismus wappnen. Und wir sprechen gleich mit der Landesschülersprecherin von Berlin, mit Hartu Nguyen. Sie schildert uns, wie sie und ihre Mitschüler sich derzeit fühlen und wie sie in ihre berufliche Zukunft blicken. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Gestern Nachmittag bei einer Diskussionsrunde des OECD Berlin Center ging es um die berufliche Zukunft junger Menschen in unsicheren Zeiten. Zitiert wurde dabei eine Studie, der zufolge in Deutschland 38,5% der 15-Jährigen keine klare Berufsvorstellung haben und, wenn überhaupt, dann klassische Berufe wie Rechtsanwalt, Lehrer, Arzt, Polizist, Architekt oder Psychologe ins Auge fassen. Gleichzeitig aber verändert sich die Arbeitswelt durch Globalisierung und Digitalisierung rasant. Wie können junge Menschen Berufsorientierung bekommen? Während der Corona-Pandemie ist das noch einmal schwieriger geworden. Und deshalb möchte ich jetzt über die aktuelle Situation sprechen mit der 15-jährigen Hartu Nguyen. Sie geht auf das Immanuel-Kant-Gymnasium in Berlin-Lichtenberg und ist seit diesem Jahr Landesschülersprecherin für Berlin. Hallo.
Hallo.
Sie haben, als Sie zur Landesschülersprecherin gewählt wurden, gesagt, Sie wollen den Schülerinnen und Schülern eine Stimme geben, die von der Politik gehört werden sollte. Wie erleben Sie aktuell, jetzt Mitte März 2021, die Situation der Schüler und Schülerinnen in Berlin?
Man kann nicht sagen, dass es ihnen gut geht. Natürlich gibt es Schüler, denen es gut geht, aber viele Schüler leiden eben auch dadurch, dass sie eben ein Jahr lang schon in dieser Pandemie lernen müssen. Und dadurch ist eben der normale Schulalltag, wie wir ihn normalerweise kennen, sehr anders und auch oftmals sehr einsam. Und dadurch entstehen eben psychische Probleme. Und wie Sie schon angesprochen haben, haben wir auch eine enorme Unsicherheit, was unsere Zukunft anbelangt.
Bleiben wir einen kurzen Moment bei den psychischen Problemen. Gibt es da konkrete Erfahrungswerte oder ist das eher das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler psychisch belastet sind?
Wir hatten als Landesschülerausschuss tatsächlich eine berlinweite Umfrage gemacht. Dort haben um die 6000 Schüler teilgenommen. Und das Erschreckende an dieser Umfrage war eben, dass die Hälfte der Schülerschaft wusste nicht, wo sie sich Hilfe suchen sollte. Und das ist wirklich sind Zahlen, die uns wirklich bedrückt haben, weil wir diesen Schülern absolut nicht helfen konnten. Und ich glaube auch nicht, dass das nur ein gefühltes Phänomen ist, weil das ist in meiner gesamten Klasse, gibt es Schüler, die sich nicht wohlfühlen zu Hause, weil sie eben so, einen natürlich fast so stressigen Alltag haben. Und ich finde auch, dass man in einem Alter von 15 Jahren, 14, 13 sowas wirklich schwer stemmen kann.
Was wären Maßnahmen, die schnellstens greifen sollten? Haben Sie da eine Idee?
Man müsste gucken, dass der Unterricht eben auch irgendwie interessanter gestaltet wird. Ich meine, ich bin seit einem Jahr ungefähr im Unterricht. Und wenn man eben jeden Tag monoton einfach nur Aufgabenblätter bearbeitet und das jeden und jeden Tag macht, dann laufen die Tage einfach ineinander rein und verliert jegliches Zeitgefühl. Und auch langsam die Motivation, das wirklich zu machen.
Arbeitsblätter ausfüllen ist eine Sache, wie man lernen kann. Bücher lesen, dem Lehrer zuhören. Aber das ist ja nicht alles. Man lernt ja durchaus über den Kontakt mit den Gleichaltrigen. Über das, was die anderen Mitschüler vielleicht erleben, gelesen haben, gehört haben. Diskussionen über Inhalte. Findet sowas überhaupt noch statt, dieser Austausch unter Gleichaltrigen?
Dieser Austausch findet leider nur in der eigenen kleinen Gruppe statt. Man redet ja sowieso immer noch mit den Freunden, mit denen man sowieso redet. Aber man redet zum Beispiel nicht mehr mit den Mitschülern, mit denen man nur geredet hat, weil es die 5 Minuten nach dem Unterricht zum Beispiel noch gab. Und durch Corona, durch digitales Lernen haben wir diese 5 Minuten nach dem Unterricht nicht. Wir haben nicht mehr dieses auf dem Schulhof beieinander stehen und einfach mal tratschen oder irgendwen mal zwischendurch ansprechen. Das gibt es einfach nicht mehr. Und dadurch geht halt eben auch einiges verloren. Ich meine, Schule ist eben auch ein Ort der Begegnung. Und wir hatten mal einen Schüler, der etwas gegen schwule SchülerInnen hatte und auch einen Schwulen in unserer Klasse. Und dadurch wurde halt gemerkt, oh wow, der ist trotzdem ein ganz normaler und echt netter Mensch. Und dadurch werden eben auch Vorurteile und so weiter abgebaut. Und sowas fehlt einfach in Corona-Zeit.
Da ist man vermutlich mehr in seiner Bubble, in seiner Blase.
Genau.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Das Seneca-Zitat gilt nach wie vor. Wie können sich Schülerinnen und Schüler derzeit beruflich orientieren? Das ist ja ein zweiter wichtiger Punkt. Neben den Informationen, die man aufnimmt, geht es ja auch darum, was mache ich später einmal in meinem Leben? Wie gestaltet sich diese berufliche Orientierung derzeit?
Ich glaube, das ist an Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, da ist der Informationsfluss sowieso immer gut gewesen. Und die Schüler können sich immer noch informieren über die Lehrkräfte, über die Oberstufenkoordinatoren. Und es gibt Schulen, wo das absolut nicht läuft. Und man muss auch sagen, dass wir Schüler in dieser Zeit jetzt eine enorme Unsicherheit erleben. Wir wissen nicht, wie es mit unseren Abschlüssen aussieht. Und das werden wir, glaube ich, erst wissen, wenn wir wirklich ins Berufsleben eingestiegen sind. Man wird erst dort merken, ob irgendwas fehlt. Und wenn irgendwas fehlt, was machen wir dann? Das wissen wir auch nicht.
Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Wissen Sie, was Sie werden wollen, was Sie einmal machen möchten später?
Tatsächlich nicht, aber ich muss sagen, dass mich damals das Praktikum in der 9. Klasse, wie wir es in Berlin eigentlich üblich haben, wirklich sehr weitergebracht hat. Dadurch konnte ich in Berufe reinschnuppern, die ich potenziell hätte machen können. Und am Ende habe ich eben herausgefunden, dass es vielleicht doch nicht so aussieht, wie ich gedacht habe. Und sowas fällt eben durch Corona auch weg. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung, die man als Schüler macht. Und auch die freiwilligen Praktika fallen ja weg. Man kann nicht einfach so in irgendeinen Betrieb rein und dort sich mal angucken, wie das läuft und herausfinden, ob das etwas für einen ist. Und deswegen muss eben Zeit geschaffen werden, damit wir Schüler uns ausprobieren können. Und ich glaube, dass man generell in meinem Alter oder in dem Alter, wo man anfängt, sich die Gedanken zu machen, was man später machen möchte, sehr, sehr lose ist. Ich glaube auch, dass man da Beratung braucht, aber ob man wirklich da in die Hand genommen werden kann, ob das möglich ist, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber es wird ja oftmals jetzt auch von Talent Scouting gesprochen. Zum Beispiel, wenn ein Schüler besonders gut in Mathe ist, kann man dem ja eventuell auch einige Sachen empfehlen. Vielleicht kannte er dieser Schüler das nicht. Und damit hat man eben auch, glaube ich, enormen Beitrag geleistet.
Also individuelle Ansprache, individuelle Beratung noch viel verstärkter als derzeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen auch.
Hartu Nüren, die Landesschülersprecherin von Berlin über die Alltagserfahrungen und den Blick in eine unsichere berufliche Zukunft. Auch morgen geht es bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr in einer Diskussionsrunde noch einmal darum, was sich in den zurückliegenden Monaten im schulischen Bereich verändert hat und welche Erkenntnisse aus einem Vierteljahr Distanzunterricht gezogen werden können. Wer sich beteiligen möchte, kann sich per Mail an uns wenden, an campus@deutschlandfunk.de oder anrufen unter der kostenfreien Nummer 00800 44 64 44 64. Was den Schulunterricht in Corona-Zeiten angeht, hängt vieles vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ab. Und es findet seine Resonanz im Engagement und der Motivation auf Schülerseite. Bei Campus und Karriere machen wir immer wieder auf Missstände aufmerksam. Wir suchen aber auch nach Best-Practice-Beispielen, nach Beispielen für gelingenden Unterricht. Heute blicken wir nach Rostock. Anja Kinzel ist dort Deutschlehrerin an einem Gymnasium und sie hat zu einer ungewöhnlichen Methode gegriffen, um das Thema Fremdenfeindlichkeit und Rassismus mit ihren Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. Anlo Beckmann hat für uns am Unterricht teilgenommen.
Siebte Klasse, Gymnasium Reutershagen in Rostock. Deutschlehrerin Anja Kinzel weiß, in diesem Jahr stehen Balladen auf dem Lehrplan. Aber sie möchte das Thema dieses Mal ganz anders angehen.
Das Sperrige, glaube ich, das betrifft ja eher die Textgestaltung. Dass man sagt, das ist so lang, ist so ein langer Text. Beispielsweise die Bürgschaft von Schiller. Und dann sehe ich es als Aufgabe, ihnen die Angst vor solchen Texten zu nehmen. Und deswegen muss man schon als Lehrerin gucken, wie verkaufe ich erstmal überhaupt die Idee von diesem Text.
Der Text, der behandelt werden soll, ist die Ballade von Wolf Biermann, vom Briefträger William L. Moore. Das Thema Rassismus und Diskriminierung. Der Einstieg in die Thematik im Unterricht ist ein Zitat, allerdings von einem anderen Werk.
Damals waren es die Juden, heute sind es die Schwarzen, hier die Studenten, morgen werden es vielleicht die Weißen, die Christen oder die Beamten sein.
Nachdem Anja Kinzel diese Worte aus dem Buch »Damals war es Friedrich« von Hans-Peter Richter an die Tafel schreibt, beginnt ein lebhaftes Gespräch zwischen den Schülern, Jeder weiß, etwas dazu beizutragen.
Sie kam selber auf Fremdenhass, auf Frauenfeindlichkeit, auf Unterdrückung in jeglicher Form, Kinderarbeit, all solche Dinge sprachen sie an.
Der Anschlag von Halle oder auch die Black Lives Matter-Bewegung waren Themen bei den 12- bis 13-Jährigen.
Also manche hatten das in der Zeitung gelesen und manche haben das vielleicht auch selber erlebt schon mal oder gesehen oder so. Oder vielleicht auch in einem Buch gelesen oder sowas.
Außerdem ist das Thema ja auch oft in den Nachrichten oder auf Social Media.
Also war ich eigentlich selber schon mal das Opfer von der Gruppe, die mich dann auch ziemlich fertig gemacht hat mit Schlagen und Treten und Beleidigungen. Deswegen also kann man sich auch sehr gut in Lagen von anderen hineinversetzen, weil es einfach nicht schön war und man einfach irgendwann auch nicht mehr kann.
Mehrere Schulstunden lässt Anja Kinzel ihre Schüler einfach nur sprechen, Gedanken austauschen.
Ich möchte, dass sie immer einen Alltagsbezug haben. Was hat das mit mir zu tun? Also warum muss ich einen vermeintlich verstaubten Text lesen?
Und das Ziel ist, all das in Balladen einfließen zu lassen. Die Aufgabe lautet, einen Text wie den von Wolf Biermann zu schreiben mit den gemeinsam gesammelten Gedanken. Das Ergebnis sind 20 Balladen, die hängen im Klassenraum an der Wand, in Schreibschrift mit Füller geschrieben.
In der Stadt, in Fünfergruppen suchen sie, suchen in leeren Häusern, gehen systematisch Straßen ab und suchen auch in dunklen Gassen.
Ein Tag in der Schule sprach er zu seinem Kumpel, ich will nicht länger am Leben sein, ich sehe kein Licht, ich sehe nur mein Leid. Black and white, nur Leid, nur Leid.
Lena ging zur Schule. Sie war 15 Jahre alt und in der 10. Klasse. Auf dem Weg dorthin traf sie den Mann vom vorherigen Abend. Dienstag. Am Nachmittag verabschiedete Lena sich von ihrem Vater, da sie zu einer Freundin wollte. Doch angekommen war sie nie. Morgens wachte Lena in einem dunklen Keller auf. Sie wusste nicht, wo sie war. Zwei Männer kamen auf sie zu und zogen sie aus. Lena wollte das nicht, doch sie konnte sich nicht wehren.
Auch wenn sie die Texte ihrer Mitschüler bereits kannten, es herrscht absolute Stille im Raum beim Vorlesen. Und sie hält nach. Anja Kinzel ist stolz auf ihre Klasse. Nicht nur, weil sie stilistisch gute Balladen geschrieben haben, sondern weil sie sich auf den Inhalt eingelassen haben. Und die Kinder, die wollen weitermachen. Sie wollen ihre Texte weiter verbreiten in der Zeitung. Am liebsten wollen sie ein Buch binden lassen mit ihren Balladen und so etwas verändern.
Solche Themen werden ja oft ignoriert und vielleicht ja, bewegt es ja Erwachsene ein bisschen mehr, wenn das halt Kinder in unserem Alter schon erzählen oder halt in dem Fall Texte darüber geschrieben haben.
Laut Anja Kinzel habe die Klasse durch dieses Projekt einen ganz neuen Zusammenhalt aufgebaut, dass er gerade in Zeiten, in denen sonst Abstand das oberste Gebot ist, ganz besonders. Und für sie steht fest, diese neue Arbeitsweise wird sie auch weiterhin im Unterricht beibehalten.
Ein ganz neuer Zusammenhalt in der Klasse eines Rostocker Gymnasiums. Auf der Suche nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt sind aktuell viele Menschen, zumindest gedanklich. Corona und Quertreiber vor allem in sozialen Netzwerken machen es nötig. Auch der Deutschlandfunk hat seine Denkfabrik 2021 unter das Motto gestellt, auf der Suche nach dem Wir. Gleich stellen wir eine universitäre Einrichtung vor, die zu dieser Denkfabrik passt. Wie prägt der aktuelle Diskurs über Corona unsere Gesellschaft? Finden wir zueinander oder leben wir nebeneinander in unterschiedlichen Meinungsblasen? Das ist eine wichtige Frage, mit der sich eine neue linguistische Arbeitsstelle an der Universität Magdeburg beschäftigt. Eine andere, wie unterscheidet sich die Art und Weise, wie wir über Ost- und Westdeutschland sprechen? Und was macht das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land? Die Forscher in Magdeburg untersuchen die aktuellen Diskurse und liefern die Deutungsmuster gleich mit. Linguistik am offenen Herzen nennen sie ihre Arbeit und sie passt sehr gut zu unserem Denkfabrik-Thema auf der Suche nach dem Wir. Bei den Linguisten geht es um die Suche nach dem sprachlichen Wir. Niklas Ottersbach stellt ihre Arbeit vor.
Koronieren, koronisieren, koronifizieren. Die Pandemie bringt einige neue Wortschöpfungen zustande. Wie sich Sprache aktuell verändert, das beobachtet Kersten Roth, Leiter der neuen Arbeitsstelle für linguistische Gesellschaftsforschung an der Uni Magdeburg. Die Deutungsmuster für diese neuen Verben seien allerdings noch im Fluss.
Leider mussten wir unsere für nächste Woche geplante Veranstaltung koronifizieren. Und damit ist dann gemeint, wir mussten sie in ein digitales Format umwandeln. Es gibt aber auch Gebrauchsweisen wie, ich habe die ganze letzte Woche nur koronisiert, was irgendwie wohl sowas heißen soll, wie nur auf dem Sofa gelegen und darüber hinaus nichts anderes gemacht. Also rein linguistischer Sicht sehr spannend, da ganz unterschiedliche Gebrauchskontexte. Es ist zu erwarten, dass sich das aber ausdifferenzieren wird.
Diesen Monat ist Kersten Roth per Homeoffice mit seinen 4 Mitarbeitern an den Start gegangen. Das erste Projekt, eine Studie zusammen mit der TU Darmstadt über Wissenschaftskommunikation in der Pandemie, im Auftrag einer gemeinnützigen Stiftung. Was da alles schiefgehen kann, zeige das Beispiel AstraZeneca und die Beschränkung zunächst nur auf unter 65-Jährige. Sprachwissenschaftler Kersten Roth nennt die Art und Weise, wie das erklärt wurde, einen kommunikativen Fehler. Als Beispiel führt er den Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission im Heute-Journal an.
Der eben gesagt hat, das Ganze ist irgendwie schlecht gelaufen. Und mit diesem Wahrheitsausdruck das Ganze, mit dem Heckenausdruck irgendwie eben auch Interpretationsräume geöffnet hat und insgesamt einfach nicht die Botschaft gesendet hat, dass man Herr des Verfahrens ist.
Kersten Roth und sein Team von der Uni Magdeburg untersuchen aber nicht nur aktuelle Diskurse. Roth forscht seit rund 15 Jahren zur Ost-West-Debatte und wie sich das in der medialen Berichterstattung niederschlägt. Roths Fazit: Es habe sich erstaunlich wenig geändert. Der Westen diene nach wie vor als Vergleichsfolie, der Osten als Problemzone.
Es gäbe nur dann einen Ausweg, wenn es gelingen würde, den Spieß umzudrehen. Wir bräuchten tatsächlich einen Diskurs über den Westen und über das, was vielleicht im Westen verpasst wurde in den letzten 20 Jahren.
Als Beispiel nennt Kersten Roth 2 politische Bewegungen. Auf der einen Seite Pegida, in der medialen Wahrnehmung ein ostdeutsches Phänomen, und auf der anderen Seite die Querdenkenbewegung, entstanden in Stuttgart und eben nicht in Dresden, Leipzig oder Magdeburg. Kein Zufall, sagt Kersten Roth.
Oder wenn wir zum Beispiel an den Impfhintergrund denken, wo wir in Ostdeutschland eine ganz große Tradition von einer sehr hohen Impfbereitschaft haben. Also das ist eigentlich ein sehr westdeutsches Geschehen, das aber nirgendwo so kategorisiert wird. Und ich glaube, das wären Chancen. Also wir müssten mal darüber sprechen, wie entsteht eine solche Bewegung in den Stuttgarter und Münchner Vororten?
Wie teilt Sprache Gesellschaft und wie kommen wir wieder zusammen? Das ist einer der Schwerpunkte von Sprachwissenschaftler Kersten Roth. Das betrifft nicht nur den Ost-West-Diskurs, sondern auch die Frage, gendern oder nicht. Kersten Roth stellt da lieber eine Gegenfrage. Was wäre denn die richtige Kleidung?
Dann würden wir in unserer pluralistischen Gesellschaft vermutlich alle ablehnen, das so zu beantworten. Sehr wohl wissen wir, dass es Bereiche gibt, in denen es dann Kleiderordnungen gibt. Natürlich darf die Bank sagen, wenn Sie bei uns am Schalter arbeiten wollen, dann müssen Sie einen Anzug tragen. Das ist auch für sich gar nicht problematisch. Und wenn heute ein Unternehmen sagt, das passt zu unserer Unternehmenskultur, wir wollen jetzt gerne gendern, dann darf das Unternehmen das in seinem Bereich machen und dann geht davon auch die Welt nicht unter.
Sprachlich verbreiteter als das Binnen-I, also zum Beispiel bei dem Wort StudentInnen, sind Partizipformen wie zum Beispiel Studierende, auch wenn das streng genommen grammatikalisch eigentlich nicht korrekt ist. Aber Kersten Roth geht es eben nicht nur um Grammatik. Wenn etwas im alltäglichen Gebrauch funktioniert, dann verändert sich eben auch aus seiner Sicht die Sprache. Es sei eben wie mit der Kleidung, ob schwarzer Rollkragenpulli oder Binnen-I, beides ist eine Positionierung. Am Ende müsse jeder selbst entscheiden.
Und wir bleiben in der Hochschulwelt. In Berlin soll das Hochschulgesetz erneuert werden. Bei der Novelle geht es um Gleichstellung, mehr Diversität und Quoten und natürlich auch um langfristige Verbesserungen bei den häufig prekären und befristeten Beschäftigungen des wissenschaftlichen Personals. Was sich auf den ersten Blick ganz plausibel und fortschrittlich anhört, führt aber zu einem Streit zwischen Politik und Unileitungen. Letztere fürchten um ihre Selbstbestimmung und Autonomie. Anja Nils hat für uns die Einzelheiten.
Professorinnen, wo seid ihr?
Ich mag an meiner Professur insbesondere die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen.
Ich liebe meinen Job, weil ich forschen kann an dem, was mich interessiert.
Ich habe ein kleines Kind und ich kann mein Familienleben hervorragend mit meinem Beruf vereinbaren.
Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wirbt mit einem Video um Professorinnen. Bundesweit gibt es davon viel zu wenig, sagt Berlins Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach. Berlins neues Hochschulgesetz soll jetzt für mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit sorgen.
Wir sind jetzt im Jahr 2021 und haben immer noch nur rund 33% der Professorinnen. Hochschulpräsidien, die wir in Deutschland haben, sind im Schnitt 60, sie sind männlich, sie sind westdeutsch. Da kann man ehrlich gesagt noch nicht davon sprechen, dass wir bei der Gleichstellung am Ziel sind und bei der Diversität auch noch nicht. Und deswegen wollen wir diese Strukturen deutlich stärken.
In diesem Punkt sind sich die Wissenschaftsverwaltung des rot-rot-grünen Berliner Senats, die Hochschulen und die Opposition einig. Grundsätzlich fürchten aber die Hochschulen um ihre künftige Leistungsfähigkeit, weil ihre Selbstbestimmung zu sehr beschnitten werde, sagt Sabine Kunst, Vorsitzende der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen. Das Land müsse zwar einen Hochschulentwicklungsplan erstellen, die Ausführung müsse aber den einzelnen Hochschulen überlassen bleiben und dürfe nicht, wie im Entwurf vorgesehen, eine womöglich langwierige Genehmigungspflicht durch das Land enthalten.
Welche neuen Professorinnen und Professuren sollen die neue Forschungs- und Lehrrichtung von Hochschulen anzeigen? Das ist ja häufig sehr, sehr schnelllebig und orientiert sich auch am Puls der Wissenschaft. Wir brauchen eigentlich eine größere Geschwindigkeit und Flexibilität, dass auch der internationalen, nationalen Entwicklung in den Fächern auch anzupassen.
Kernpunkt des Streits ist die sogenannte Erprobungsklausel. Sie ermöglicht den Hochschulen seit mehr als 20 Jahren vereinfachte Entscheidungswege und sei für die positive Entwicklung der Hochschulen in den letzten Jahren mitverantwortlich, meint Adrian Grasse, der forschungspolitische Sprecher der CDU.
Die Hochschulen müssen auch weiterhin die Möglichkeit haben, zeitlich befristet von den Bestimmungen des Gesetzes abweichen zu können. Sie brauchen Flexibilität, neue Modelle der Leitung, Organisation und Finanzierung zu erproben. Und deshalb sollte die Erprobungsklausel in jedem Fall auch bleiben.
Im Prinzip könne das auch weiterhin so sein, meint Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach. Allerdings müsse der Akademische Senat künftig befragt werden und einverstanden sein.
Mit Zustimmung dann des Gremiums, wo die Professorinnen und Professoren sitzen, wo die wissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sitzen, wo die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung sitzen, wo Studierende sitzen, die müssen da eingebunden werden und dürfen dann auch mitentscheiden.
Das neue Hochschulgesetz will eine Reihe von Verbesserungen für die Beschäftigten. So soll es bessere Beschäftigungsbedingungen für Lehrende geben, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen abgeschafft und mehr Dauerperspektiven ermöglicht werden. Zudem sollen die Studierenden ein Recht auf ein Teilzeitstudium erhalten. Bisher ist das an öffentlichen Hochschulen nur auf Antrag oder für bestimmte Studiengänge möglich. Eine flächendeckende Ausweitung sei aber ein riesiger Aufwand für die Hochschulen, warnt Adrian Grasse von der CDU.
Das sollten die Hochschulen auch selber entscheiden, wie sie ein Teilzeitstudium umsetzen wollen. Wenn es aber so zu verstehen ist, dass immer alle Kurse auch stattfinden müssen, in jedem Semester, dann ist es natürlich auch mit höheren Lehrverpflichtungen verbunden und dann müssen sie auch Personal einstellen und dann kostet das Ganze natürlich auch Geld.
Heute endet die Anhörungsfrist für den Gesetzentwurf. Die Opposition wünscht sich eine Verschiebung der Neufassung in die nächste Legislaturperiode. Weil Berlins Hochschulen prinzipiell gut laufen und hervorragend dastehen, seien allenfalls kleine Änderungen nötig. Der bestehende Berliner Senat möchte allerdings noch vor der Wahl mit einem neuen Hochschulgesetz eine Duftmarke setzen.
Und das war's von Campus und Karriere für heute. Ich bin Thekla Jahn. Danke für Ihr Interesse. Bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop ab 15.05 Uhr ist ein Hundeflüsterer zu Gast, Massi Samin.